Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand? Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, dass wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde. Was nennt ihr den gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz. Ein Gesetz unterstützt durch eine rohe Militärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten. Dieses Gesetz ist eine ewige rohe Gewalt, angetan dem Recht und der gesunden Vernunft, und ich werde mit Mund und Hand dagegen kämpfen, wo ich kann. Das sind Zeilen, die sind schon ein paar Tage alt, stammen von Georg Büchner, den man viel öfter zitieren sollte. Zeilen, die vielleicht mehr Aktualität besitzen, als auch ich in den letzten Monaten, Jahren glaubte. Doch dazu dann später mehr. Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben in dieser Woche schauen auf das zurück, was überall Thema war. Die Mordbrenner, die marodierenden Banden, die am Wochenende des G20-Gipfels ganze Stadtviertel Hamburgs in Schutt und Asche gelegt haben. Nur den Helden der Polizei ist zu verdanken, dass es keine Toten gegeben hat. Das die mediale Berichterstattung der letzten Wochen. Und tatsächlich, obszöne, stupide Machtverhältnisse produzieren nicht nur intelligente Gegenwehr, auch das wird zu sehen in Hamburg, sondern ebenso auch obszöne und stupide Reaktionen mit dem entsprechenden Personal. Also tatsächlich jene, die Brandsätze in Kleinwagen senken und Ladenzeilen verwüsten, die eher wie Hooligans wirken als politisch durchdachte Aktivisten. Das, was man zu sehen bekam, die dumpfe Freude besoffener Jungmänner, die das eigene oder auch das fremde Leben fürs fetzige Randale-Video gefährden, das gibt einem das Gefühl, dass der Affront gegen den Staat nicht immer viel klüger sein muss als der Staat, im Gegenteil. Aber das, was daraus folgte, das ist das, was hier von Interesse ist. Da könnte man einfach sagen, na gut, es ist Wahlkampf, CDU und CSU haben da das gerne als Anlass genommen, innere Sicherheit zum zentralen Thema zu machen, und die SPD, die ist da eigentlich genauso unterwegs, beschimpft die Konkurrenz von der Linkspartei, dass man sich zum Beispiel nicht distanziere. Was aber eben auch folgt, ist eine geradezu hysterische öffentliche Reaktion auf den entstandenen Sachschaden. Was aber auch folgte, ist eine Hass- und Repressionskampagne, eine der härteren der letzten Jahre. Es zeigte auch eine Art Doppelcharakter des Staates. Einmal als Rechtsstaat, einmal als Ausnahmezustand. Dann erklären sich die Organe des Staates für gefährdet, werden bürgerliche Freiheitsrechte zur Ausnahme. Später wird das dann eventuell nochmal korrigiert. Was auch aufgefallen ist, ist die Übernahme von Polizeimeldungen als Fakt und Realität. Olaf Scholz, der mantrahaft wiederholte, dass die Polizei völlig angemessen, korrekt, professionell sich verhalten hätte, was angesichts von prügelnden Polizeihorden schon die Frage aufkommen lässt, in was für eine Parallelwelt dieser Mann eigentlich lebte. Die hässliche Realität des Postfaktischen, sie zeigte sich auch da einmal mehr. Und da sagen nun diverse Menschen, gegen diese durchschaubaren Kampagnen sollte es eine Gegenöffentlichkeit geben. Gegenöffentlichkeit, ein Begriff, der eigentlich seit langem in der Krise ist. Ein Begriff, gegen den es allerhand Einwände gibt. Wo sich doch der, der Gegenöffentlichkeit betreiben möchte, eigentlich nur orientiert an anderen Medien und diese ständig korrigieren möchte. Wenn zum Beispiel freie Radios den Begriff verwenden, geht es vielleicht eher darum zu sagen, ja, wir wollen formal und inhaltlich was anderes machen. Wo man auch fragen kann, wie oft gelingt denn das wirklich? Einer der Einwände gegen den Begriff der Gegenöffentlichkeit in letzter Zeit ist der, dass sich Öffentlichkeit schlicht verändert hat. Ja, aber auch nein, sagt zum Beispiel Peter Nowak, Journalist, der zum Beispiel für die Taz oder auch die Jungle World schreibt.
Jungle World und Taz sind ja mal angetreten zu unterschiedlichen Zeiten als Organe der Gegenöffentlichkeit. Und wir haben ja also gerade in den letzten Wochen gute Beispiele, weil beide hatten unterschiedliche Jubiläum. Jungle World 20 Jahre, Taz hatte eine Sonderausgabe herausgegeben, sogar unter dem Motto 40 Jahre Gegenöffentlichkeit. Und ich denke, da ist genau das Problem aufgezeichnet. Das Problem ist nicht, dass es nicht notwendig wäre, dass es weiter eine Gegenöffentlichkeit gegen die herrschenden Verhältnisse gibt. Weiterhin leben wir in einem kapitalistisch-patriarchalen Staat. Es geht um Fragen von, wer hat viele Möglichkeiten, wer entscheidet, wer hat Macht, wer hat Ohnmacht. Und da hat es wenig geändert.
Ja, vielleicht würden dem auch diejenigen zustimmen, die gerne von Lügenpresse reden. Die gerne von Staatsfernsehen und Staatsrundfunk sprechen. Als würde der Staat eine Meinung in Auftrag geben, als würden nicht Journalisten und Journalistinnen nach bestem Wissen und Gewissen berichten. Nun gut, auch da kann man einhaken und sagen, dass die Apparate beides formen und dass das auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Dennoch war in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten immer von der Krise der Gegenöffentlichkeit die Rede. Betroffene kommen ja überall, fast ohne Ausnahme zu Wort und nerven sehr oft auch. Gegenöffentlichkeit wurde in der Regel kritisiert, weil es so eine Vorstellung zeigt, dass man mit kritischen Medieninhalten und Kommunikation antreten kann und allein das reicht schon aus, um die Gesellschaft zu verändern. Und die Frage da schon gestellt werden kann, ob Information per se überhaupt eine Wirkung nach sich zieht. Das war auch die Frage eines Taz-Dossiers vor einiger Zeit, wo immer klar gesagt wurde, es gab mal eine Notwendigkeit einer Gegenöffentlichkeit und es gibt sie auch mit gleichgeschalteter, veröffentlichter Meinung. Heute ist Gegenöffentlichkeit, so der Tenor bei der Taz, in Deutschland unbrauchbar. Dass Gegenöffentlichkeit gleichzeitig instrumentalisiert wird, stellt Peter Nowak beim Blick in die Taz heraus.
Die Taz besonders, die These dort war von den Jan Feddersen, der ist ja bei der Taz ein ziemlich einflussreicher Kommentator auch im Innenpolitikbereich und der hat einen Leitartikel geschrieben für die Jubiläumsausgabe, dass Gegenöffentlichkeit in Deutschland eigentlich erledigt hatte. Der hat so die These, man könnte das heute ja im Rahmen des Bestehenden ganz konstruktiv machen. Wo aber Gegenöffentlichkeit notwendig wäre, das sind halt die sozusagen, die das Modell Deutschland nicht anerkennen, ist natürlich Russland, Putin, Erdogan, Türkei und jetzt kommt Trump hinzu, also USA und da hat man halt wieder genau die Gemengelage, wo sich Deutschland schon immer gerne sehen, der deutsche Imperialismus, er will sozusagen, es ist als der Gute, als sozusagen das Exportmodell, das humane, liberale, diverse oder wie das so schön heute heißt, tolerante Exportmodell gegen die USA, gegen Russland und gegen Türkei jetzt in dem Fall sozusagen profilieren.
Wenn wir sehen, wer sich wo und worüber informiert, dann haben wir millionenfach Gegenöffentlichkeiten. Das Problem dieser Gegenöffentlichkeiten ist, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern dass sich die Blasenstrukturen insbesondere in den letzten Jahren in einer Art und Weise verfestigt haben, dass wir parallele Minidiskurse haben, in denen jeder meint, er sei Herrscher in seinem kleinen Reich und vergessen hat, dass die Grenzen dieses Reichs eben schon bei der nächsten Seifenblase anfangen, die genauso schnell platzt wie die eigene.
Die berühmte Filterblase. Also die Idee, Informationen so zusammenzusuchen und zurecht zu interpretieren, dass sie schon ins Weltbild passen. Man könnte es auch Pipi-Langstrumpf-Prinzip nennen. Ja, wir erinnern uns, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, war da der Spruch. Wer einmal eine Meinung zu irgendeinem Thema gefasst hat, der lässt tendenziell nur Informationen an sich heran, die diese Überzeugung stützen, während Dinge, die nicht so recht ins Weltbild passen, eher ignoriert oder als Propaganda abgetan werden. Wir haben eben Georg Kressle gehört, Chefredakteur von Monitor, ARD-Magazin, und Peter Nowak, Auszüge aus einer Podiumsdiskussion in Freiburg, die es dort vor einigen Wochen gab, zum 40. des dortigen Freien Radios von Radio Dreieckland. Und da wurden ein paar Fragen gestellt. Zum Beispiel die, ob es überhaupt noch Gegenöffentlichkeit braucht. Ob nicht öffentlich-rechtliche Formate viel besser agieren als Freie Radios. Ob es überhaupt noch Formen und Inhalte gibt, die Sprengkraft besitzen. Georg Kressle, wie gesagt, Chefredakteur beim ARD-Magazin Monitor, haben wir eben schon gehört und hören wir nochmal mit dem Blick auf öffentlich-rechtliche Realität.
Wenn ich an uns denke und an Monitor denke, an unsere Berichterstattung denke, insbesondere zu Griechenland, wo wir voll gegen das System im Öffentlich-Rechtlichen gegengehalten haben und die Einzigen waren und für verrückt erklärt worden sind, für Steinzeit-Marxisten erklärt worden sind, nur weil wir das Offenkundige benannt haben, dass nämlich diese Form von Austeritätspolitik Griechenland ins Verderben treibt und dass es hier um nichts anderes geht, als im Prinzip die deutsche Vormacht, die ökonomische Vormacht in Europa aufrechtzuerhalten. Dann wird es schon ganz schwer, wenn man sowas versucht, im öffentlich-rechtlichen System durchzuhalten. Und es gibt andere Themen, die vergleichsweise sind. Wer die Flüchtlingspolitik auf eine Art und Weise darstellt, der den eigentlichen Skandal dieser Flüchtlingspolitik offenlegt, nämlich das brauche ich, glaube ich, hier niemandem erklären, was mit den unterschiedlichen europäischen Modellen, mit den unterschiedlichen Allianzen, die da stattfinden, mit ostafrikanischen Staaten und jetzt mit Libyen, dann kann man eigentlich nur rausgehen und laut Skandal schreien und kann seine Wut über diese Form von Politik nur artikulieren. Und ich bin doch immer überrascht, dass wir doch relativ einsam dabei sind. Und dann gibt es sicher, wenn ich mich umgucke, bei den alternativen Medien, bei kleinen Initiativen, Leute, bei denen wir das Gefühl haben, wir werden verstanden, aber von dem, was Mainstream genannt wird, und ich verwende den Begriff in dicken Anführungszeichen, gibt es da kaum Widerhall.
Ja, so weit der Mitarbeiter des ARD-Magazins Monitor. Wenn man sich die Öffentlich-Rechtlichen ansieht, muss man ja auch feststellen, dass sie tatsächlich sich zurückziehen auf das Quotenargument, dass sie sich anpassen an Argumente des privatkommerziellen Rundfunks. Dass Minderheitenprogramme, dass experimentelle Programme wegfallen, dass Hintergrundberichte und Kontroversen immer weniger werden, dass Korrespondentennetzwerke ausgedünnt werden, dass man Agentur- und PR-Produkte bevorzugt. Und dass es scheinbar immer weniger die Erkenntnis gibt, dass Meinungsfreiheit nicht die Verpflichtung bedeutet, Woche für Woche geistige Brandstifter die Grenzen dessen neu definieren zu lassen, was als öffentlich sagbar gilt.
Eine verheerende Entwicklung, die so weit geht, dass die Leute sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt, alles abzubilden. Die AfD hat jetzt 10%, also müssen 10% AfD-Positionen auch im Öffentlich-Rechtlichen vertreten werden. Zeig doch mal, dass die AfD gar nicht so daneben liegt. Zeig doch mal, dass die Rechten mit ihrer Kritik auch was zu sagen haben. Diese Vorstellung von Meinungsvielfalt, die völlig haltungslos ist und nur Ausdruck von großer Verunsicherung ist, die zeigt sich dann in solchen Aktionen. Das ist noch harmlos. Schlimm wird es dann, wenn es darum geht, jetzt muss aber auch nach Proporz besetzt werden. Jetzt müssen demnächst auch die Höckes und der rechte Flügel, und aus dem ja diese AfD mittlerweile zu 80% besteht, in den Talkshows und in den Vorwahlsendungen, wahrscheinlich auch noch beim Kommentar Proporz der Tagesthemen. Ich übertreibe ein bisschen, das hat noch niemand so gesagt. Aber das ist so Ausdruck dieser Verunsicherung, tatsächlich. Und da gibt es kein Halten mehr. Und wenn dann eine Frage nach Haltung kommt, also schon die Frage, was Haltung von Meinung unterscheidet, ist ja eine, die nicht allen geläufig ist, führt es dazu, dass man dann am liebsten den haltungslosen Journalisten fordert. Also, und das ist was, da falle ich dann vom Glauben ab. Und das sind Menschen, die im öffentlich-rechtlichen System was zu sagen haben, die sowas fordern. Das ist ja die Kehrseite dieser Medaille, über die wir diskutieren, dass seit die Rechten die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, die Linken auch in Schockstarre gehen und sagen, um Gottes Willen, wenn wir das jetzt auch noch machen, dann schießen wir den einzigen Rundfunk, der uns vielleicht überhaupt noch Partizipationsmöglichkeiten gibt, so weit wund, dass am Ende gar nichts geht. Und ich vermisse diese Kritik. Und all diese Punkte, die angesprochen sind, Quotenfixierung auf der einen Seite, Inhaltsentleerung der politischen Berichterstattung, das war damals die Kürzung der politischen Magazine, die Einführung von 5 Talkshows, von denen 4 überlebt haben, die alle über das Gleiche reden und die am Ende sowas wie diesen rechten Diskurs erst groß gemacht haben, weil sie die Leute nicht nur eingeladen haben, sondern die Feindbilder, die da propagiert worden sind, auch multipliziert haben. Wir diskutieren das. Das ist nicht immer leicht. Wir trauen uns sogar, das manchmal vor Millionen Publikum zu machen, haben das Anfang des Jahres gemacht, als wir gerade dieses Stück über Talkshows gemacht haben und uns gefragt haben, inwieweit die Talkshows aus dem eigenen Laden mit dafür verantwortlich sind. Dazu muss man sagen, dass 2 der Talkshows, Maischberger und Hart aber fair, nicht nur vom WDR produziert werden, sondern auch noch von unserer Abteilung produziert werden. Das heißt, wir sitzen den Kollegen Angesicht in Angesicht auf dem gleichen Flur gegenüber. Und als wir unseren Plan dann hatten, dieses Stück zu machen, gab es da sehr böses Blut. Was mich ehrlich gesagt enttäuscht hat, wir haben dieses Stück gemacht und das war ein Bubenstück, und da habe ich persönlich, weil ich als verantwortlicher Redakteur da im Haus gerade stehen muss, mir einige blaue Augen geholt, aber mit der klaren Überzeugung, das gehört zum Binnenpluralismus dazu. Das ist völlig klar, dass wir uns auch selbstkritisch bespiegeln müssen. Dafür hat im gesamten Haus niemand Verständnis, um das mal klar zu sagen. Da sind wir einsam auf weiter Flur.
Falschmeldungen, Desinformation, Propaganda haben natürlich eine Geschichte und die sind lange verknüpft gewesen mit großen Institutionen und Autoritäten, die halt das ganz selbstverständlich in die Welt setzen konnten. Mittlerweile kann es auch irgendein Algorithmus, ein Whistleblower oder der sogenannte gemeine Mann von der Straße. Und der empört sich gerne auf alles, was einem in der Welt nicht passt. Und genau das ist mittlerweile Disziplin der Rechten oder der neuen Rechten geworden. Denen fällt dann auch gar nicht mehr auf, dass die Mehrheit der Medien sich längst einen erbärmlichen Wettlauf darin liefert, sich bei ihnen anzubiedern. Sofern die sich nicht sowieso schon ganz offen sympathisierend zeigen. Wer also über Gegenöffentlichkeit heute reden will, der redet vor allem auch über das Trendthema Fake News. Also Texte, die wie Nachrichten wirken und diese tun, als wollten sie über Missstände aufklären, über vom Mainstream verschwiegene Skandale aufklären, die in Wirklichkeit aber nur Hetze und Hass verbreiten. Natürlich geht es auch da um Profit. Dennoch entstanden, und das ist nicht zu verachten, in den letzten 10 Jahren weltweit Verschwörungsblasen. Zigtausende, die sich nur noch auf Verschwörungsseiten informieren, die für Fakten, die für Logik, für Beweise nicht mehr zugänglich sind. Und da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, denn das während des G20-Gipfels knapp 500 Polizisten verletzt worden sind, war genau Fake News. Mitgezählt hat die Polizei nicht bloß knapp 300 Beamtinnen und Beamtinnen, die sich bereits in den Wochen vor dem Gipfel krank gemeldet haben. Sie hat in ihrer Statistik selbstverständlich auch Polizisten, die dehydriert waren, die Kreislaufprobleme hatten, mit ausgewiesen, sodass 95% der angeblich vom schwarzen Block gepeinigten Beamten bereits nach kurzer Pause und einem Schluck aus der Wasserflasche zurückgeschickt werden konnten in den Einsatz. Dennoch ließ sich ja mit all den Lügen hervorragend Propaganda machen. Alle dankten den Helden in Uniform. Der FDP-Vize schlug vor, einen Tag der Polizei einzurichten. Die Elbphilharmonie lud die Polizei zum Gratiskonzert und die Bild-Zeitung sammelte Geld, um den verletzten Beamten eine Urlaubsreise zu spendieren. Wer jetzt hinweist auf all die Hinweise im Netz, dass die Polizei nicht allzu lange praktisch gefackelt hat, der sollte sich auch die Kommentare bei YouTube ansehen. Denn der mag finden, dass faschistische Fantasie und Praxis sich wieder ein Stück angenähert haben. Und dass man für all jene, bei denen das Schaudern auslöst, immer häufiger hört, dass sie jetzt anfangen, Schwedisch zu lernen oder es mit ihrem Okay im Englisch in Kanada oder Neuseeland probieren könnten. Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben in dieser Woche unter dem Titel Welcome to Hell.